Kennen Sie auch dieses komische Gefühl, wenn man so den entscheidenden Moment verpasst hat, der nicht mehr zurückzuholen ist? Da kommen Sie gerade mit Ihrer Stadionwurst nach der Halbzeitpause zurück an Ihren Platz und sehen auf der Anzeigentafel, dass gerade vor 30 Sekunden das entscheidende Tor gefallen ist. Und das sollte für das ganze Spiel das einzige Tor geblieben sein. Oder können Sie sich hineinversetzen in das Ergehen von dem Menschen, der wie jeden Samstagabend um 21.45 Uhr in der ARD die Lottozahlen vorgelesen bekommt und er hört es und er sieht es an dem Bildschirm. Es sind genau seine Zahlen, die er schon seit so vielen Jahren Woche für Woche angekreuzt hat. Hauptgewinn. Bis sein Blick auf die Kommode fällt, auf dem der ausgefüllte Lottoschein noch liegt, den er in dieser Woche nicht abgegeben hat. So ein doofes Gefühl, oder? Das Glück des Lebens und total verpasst. Die Situation ist weg. Also Sie können es mir glauben, ich kann Ihnen sagen, das ist nicht einfach, damit umzugehen. Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne mich mit diesem Gefühl wirklich aus. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es ist, wenn einem das Pech quasi so an den Füßen klebt. Ich weiß, wie es ist, den entscheidenden Moment zu verpassen. Das ist meine Geschichte. Es war damals, im April 33. Da habe ich Ostern verpasst. Also das richtige Ostern, das entscheidende Ostern, den Tag, an dem Jesus, unser Herr, den Tod besiegt hat, an dem er auferstanden ist und ins Leben zurückgekehrt ist. Er hat mit unseren Freunden gesprochen und ich war nicht dabei. Typisch Thomas. Ja, das war typisch. Mein Freund Johannes hat diese Geschichte aufgeschrieben, wie sie damals passiert ist. Und ich möchte sie euch allen vorlesen. Nee, nicht, weil ich darauf stolz wäre. Ich habe keinen Grund, darauf stolz zu sein. Sondern deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass es vielen so geht, die so Zweifel haben, die nicht richtig wissen, was sie eigentlich glauben sollen. Ich will Ihnen meine Geschichte nahebringen, all denen, die sich mit dem Vertrauen so ein bisschen schwer tun, für die der Glaube so ein bisschen mühevoll ist. Ich weiß schon, es ist nicht für alle so schwer und mühevoll. Es gibt einige Glaubenshelden, die gibt es auch hier in unserem Gottesdienst, die so Großartiges mit Gott erleben, so von einem Sieg zum anderen eilen. Und da kann schon sein, dass die sich so in der nächsten halben Stunde etwas langweilen werden, sich nicht darin wiederfinden können. Aber ich möchte das Risiko eingehen, weil ich davon überzeugt bin, dass ich als Thomas für viele andere so ein Zwilling sein könnte. Zwilling, so haben sie mich genannt, wegen meines Zwillingsbruders. Und ich glaube, viele können sich in meiner Geschichte wiederfinden. Johannes hat es aufgeschrieben und genau so ist es passiert. Er schreibt: Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln an seinen Händen und berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Das ist meine Geschichte. Ihr merkt, ich bin kein Held. Wir waren damals alle keine Helden. Keiner von uns war irgendwo so herausragend und ein von Glauben strotzender Mensch. Die Hinrichtung von Jesus hat uns alle miteinander völlig den Boden weggezogen. Wir waren verwirrt, unendlich traurig, ängstlich und verzweifelt. Ohne Perspektive, ohne Zukunft, jeglicher Hoffnung beraubt. Stellt euch vor, wir haben uns eingeschlossen, die Türen verriegelt. Wir wollten keinen Menschen sehen. Wir haben gerade mal für einen kurzen Moment aufgemacht, um die Zeitung zu holen, dann wieder zu. Wir wollten niemandem begegnen. Unsere Traurigkeit hat uns völlig den Lebensmut geraubt. Und dann kamen am nächsten Morgen nach dem Schabbat die Frauen in unser Quartier gestürmt. Sie haben das Grab aufgesucht und wollten Jesus, unseren verstorbenen Meister, einbalsamieren. Und sie kamen zurück und waren außer sich. Das Grab war leer, hatten sie gerufen. Petrus und Johannes, zwei von uns, sind rausgerannt an diese Grabstätte, um sich selber davon zu überzeugen. Und die kamen auch zurück. Das Grab ist leer. Nein, nicht wirklich leer. Es hat nur die Leiche gefehlt. Die Tücher, die Grabtücher, die lagen da, sauber zusammengewickelt. Aber der Körper von Jesus war weg. Jetzt machen sie nicht mal mehr vor Toten halt. Dieses pietätlose Gesindel. Die Frauen haben erzählt, dass sie Engel getroffen hatten dort im Grab. Und die Engel haben ihnen die Auferstehung erklärt. Okay, Frauen kann man schnell überzeugen. Wir Männer sind aus einem anderen Holz. Nüchtern, sachlich, auf Fakten fixiert. Da gibt's keinen Platz für Auferstehung. Wir sind mit dem Übersinnlichen nicht so nah verbunden. Eine gesunde Skepsis, das zeichnet uns Männer aus. Und ich wollte allein sein. Es war mir zu viel. Niemand mehr sehen, niemand sprechen. Ich ging raus und wanderte durch die stillen Gassen Jerusalems von einer Ecke um die andere. Als ich später zurückkam, war die Stimmung auf einmal eine völlig andere. Ich war nicht mehr wiederzuerkennen. Die redeten alle durcheinander und ich verstand sie erst gar nicht. Sie johlten, sie jubelten, sie hüpften hier durch die Gegend. Zwei tanzten. Hava, Nagila, Hava. Und sangen immer wieder diese gleichen Strophen. Freut euch, Brüder, jubelt laut und seid glücklich. Hallo? Geht's noch? Erwacht, ihr Brüder, mit jubelndem Herzen. Was habt denn ihr eingeworfen? Ich war irritiert, ich war ärgerlich. Sowas gehört sich nicht in einem Trauerhaus. So ein Aufstand hier. Und dann nahm ich Johannes auf die Seite. Und Johannes erzählte mir das alles, so was passiert war in den letzten Stunden. Und was er mir erzählte, das trieb mir die Tränen in die Augen. Ich hatte tatsächlich Ostern verpasst. Als ich mich draußen in den Gassen Jerusalems meiner Traurigkeit hingab, war drinnen Jesus. Lebendig. Er betrat den Raum, so erzählte Johannes, durch eine verschlossene Tür. Keiner weiß, wie es geschehen konnte. Er sagte ihnen den Friedensgruß. Er gab ihnen einen neuen Auftrag. Sie sollten Missionare werden, Apostel. Sie sollten eine Ausrüstung bekommen, die es noch nie gegeben hat für die Gläubigen. Den Heiligen Geist sollten sie bekommen. Sie sollten in eine Welt gesandt werden, in der es keine Hoffnung gibt. In eine Welt hineingeschickt, die Gott nicht kennt. In eine Welt hineingeschickt mit der Botschaft der Vergebung, die nur bei Gott zu finden ist. Johannes glühte richtig im Gesicht, als er mir das alles erzählte. Er war noch so ergriffen von dem allem. Und ich hatte das alles verpasst. Ich schlug schluchzend die Hände vors Gesicht. Die anderen konnten gar nicht verstehen, dass ich mich nicht mitfreuen konnte. Sie waren so sehr in ihrer Osterbegeisterung festgefangen, dass sie gar nicht fassen konnten, dass es für mich noch kein Ostern gab. Mein Lottoschein lag noch auf der Kommode. Ostern ohne mich. Ich kann das nicht glauben, nur weil das andere erlebt haben, nur weil das andere erzählen und es ihnen so viel bedeutet. Natürlich ist es interessant, wenn andere von ihren Glaubenserfahrungen berichten. Natürlich sind Biografien von den großen Glaubenshelden hochinteressant und spannend und abenteuerlich. Aber solange ich es nicht genauso erlebe, vergrößert das alles nur noch mehr meine Traurigkeit. Ist es denn so schwer zu verstehen? Ich kann nicht glauben, nur aufgrund des Hörensagens anderer Menschen. Ich kann nichts anfangen mit einem Second-Hand-Glauben. Ich kann nichts anfangen mit aufgewärmten Geschichten. Kässpätzle kann man aufwärmen, aber nicht die Geschichten, nicht den Glauben. Ich will Jesus erleben. Allein das zählt. Persönlich will ich ihn erleben. Auf meine Art. Es ist doch mein Leben. Ich muss die Wunden berühren, die Jesus zugefügt wurden. Ich muss sie sehen mit eigenen Augen. Ich muss meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. dann kann ich glauben. Nun, Sie können das jetzt vielleicht als unverschämt abtun. Sie können mich einen notorischen Zweifler nennen. Tun Sie das, das ist in Ordnung, ja. Aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass Jesus jedem auf eine ganz persönliche Weise begegnen will. Jedem auf seine Art. Da gibt es bei 1 Milliarde Christen 1 Milliarde verschiedener Wege. Jesus geht mit jedem Einzelnen individuell. Er hat keine Schablonenchristen. Er hat keinen Schablonenglauben. Kein Weg gleich dem anderen. Nein, ich mache auch aus meinem Glauben, aus meiner Erfahrung kein Prinzip, keine Lehre, dass es alle auch so erleben müssen. Ich bin keiner von denen, die was erleben und nachher meinen, sie müssten es auf Konferenzen in aller Welt erzählen und möchten Bücher schreiben, wie Glaube heute funktioniert. Nein. Es ist meine Erfahrung. Jesus, begegne du meinen Zweifeln, dass durch dich, durch die Begegnung mit dir, Glaube geweckt wird. Jesus, ich bin kein Held. Jesus, ich bin vielleicht etwas kompliziert gestrickt. Jesus, und ich bin vielleicht auch etwas... Nein, ich bin bestimmt etwas melancholisch. Und ich bin einer, der massiv zum Pessimismus neigt. Aber Jesus, könntest du nicht auch einem Pessimisten begegnen? Jesus, könntest du nicht auch für einen Zweifler kommen? Jesus, lass mich deine Wunden spüren. Und ich will dir glauben. Ja, und was soll ich euch sagen? Eine Woche später ist das dann passiert. Ich weiß gar nicht mehr so, wie ich diese Woche verbracht habe. Ob ich darauf gewartet habe, dass das eintritt, mein Wunsch in Erfüllung geht, oder ob ich eher es nicht gedacht habe, weil ich eben eher immer alles negativ sehe. Und wer bin ich denn eigentlich schon? Ja? Mir passiert sowas nie. Vermutlich war das so eine Mischung aus allem. So was ganz Kompliziertes. Mal sagen mir meine Gefühle, das wird nicht mehr. Und mein Verstand sagt dann gleichzeitig, aber die anderen haben es doch auch erlebt. Und einmal sagt mir mein Verstand, warum soll Jesus ausgerechnet bei dir so eine besondere Extratour fahren? Und meine Gefühle sagen, ja, aber ich habe doch Jesus schon erlebt, wie er mich liebt. Sollte seine Liebe jetzt zu Ende sein, wo ich sie brauche? Und so war ich hin und her gewälzt, zwischendrin, so ein riesen Tohuwabohu, eine Berg- und Talfahrt. Gefühle und Verstand funktionierten nicht mehr so richtig, wie sie es gehört. Rauf und runter. Ja, und dann, an diesem einen Abend war es dann soweit. Ich werde das nie vergessen. Wir saßen in Jerusalem zusammen in unserem Quartier und haben uns über die guten, alten Zeiten unterhalten. In Erinnerungen geschwelgt. Natürlich, diese alten Zeiten, diese guten Zeiten waren die letzten 3 Jahre. Das waren die besten Zeiten, die es überhaupt nur geben konnte. Die Zeiten gemeinsam mit Jesus, als wir mit ihm gemeinsam Israel rauf und runter gewandert sind. Das war die Erfüllung. Und das haben wir aufgewärmt. Okay, ja. Die Sehnsucht lebendig gehalten. Und da stand er auf einmal persönlich in unserer Mitte. Ich weiß nicht, wie er durch die verschlossene Tür hereingekommen ist. Er war einfach da. Ich war wie elektrisiert, unter Hochspannung. Jesus kam auf uns zu und begrüßte uns. Friede sei mit euch. Shlomah Alochim. Friede. Ja, der fehlte mir. Den Frieden hatte ich nicht mehr. Unzufrieden war ich. Ich hatte Ostern verpasst. Deshalb war ich unzufrieden. Weil ich nicht vertrauen konnte. Weil ich nicht glauben konnte. Unzufrieden mit meinen ganzen Zweifeln. Und dann stand auf einmal Jesus da. Direkt vor mir. Jesus als Person. Ich konnte das nicht fassen, dass er mich dann auch noch so direkt angesprochen hat. Direkt auf mich zukam. Thomas, sagte er. Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus, du bist es wirklich. Ich kann es sehen mit eigenen Augen. Ich kann es spüren. Ich konnte mich nicht mehr auf den Füßen halten. Ich sank zu Boden, Tränen rannen mir übers Gesicht. Ich ging auf die Knie und hielt die Füße von Jesus umklammert. Die Wunden an seinen Füßen immer im Blick. Ich habe sie gestreichelt mit meinen Fingern. Diese Liebe, die Jesus mir entgegenbringt, er hätte es nicht nötig gehabt, auf mein Anliegen einzugehen. Er hätte keine Verpflichtung gehabt, mir so persönlich mit einer Extratour zu begegnen, meine Zweifel zu zerstreuen. Es war ja allein mein Problem. Ich war ja der Ungläubige. Und sollte ich Jesus mit einem Ungläubigen weitermachen? Er hätte mir meine Zweifel vorhalten können, mir Vorwürfe machen können, was ich ja schon alles erlebt hätte mit ihm in den letzten 3 Jahren und immer noch nicht überzeugt war. Er hätte mich in den Senkel stellen können. Er hätte mich rauswerfen können. Schulverweis. Versagt auf ganzer Linie, hätte alles tun können. Aber er hätte es nicht müssen, zu mir zu kommen, mir seine Wunden entgegenzustrecken. Zu keinem Zeitpunkt wäre Jesus auf mich angewiesen. Er könnte auf mich verzichten. Aber tut es nicht. Ich bin kein Held. Mit meinem Pessimismus und meiner Melancholie werden Sie mir mal keine Denkmäler bauen. Und trotzdem hält Jesus an mir fest. Was für ein Geschenk. Was für eine Liebe ist mir hier begegnet und so völlig zusammengesunken. Stammelte ich einfach nur noch diese Worte. Mein Herr und mein Gott. Da war doch eigentlich alles gesagt, oder? Jetzt war auch für mich Ostern. Er ist mir begegnet. Jesus fasste mich an den Ellbogen und stellte mich wieder auf meine Füße. Da sahen wir fest in die Augen. Thomas, sagte er zu mir. Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Gesegnet sind die, die nicht sehen und dennoch an mich glauben. Ja, da hat er recht. Ich glaube jetzt. Und dieser Glaube ist auch vollgültig. Und kein Glaube zweiter Klasse, nur weil ich vorher gezweifelt habe und jetzt durch das Sehen überzeugt bin. Aber ich weiß, dass ich meinen Glauben zukünftig nicht mehr auf meinem Ergehen und auf meinem Erleben aufbauen darf. Ich darf mich mit meinem Glauben zukünftig nicht mehr davon abhängig machen, was mir geschieht. Dieser Glaube entsteht durch die Begegnung mit Jesus. Keiner hat größeres Interesse daran, dass ich glaube, als Jesus selber. Und er als Einziger weiß genau und weiß am besten, wie er mir in meiner Persönlichkeit begegnen muss. Und das tut er so, wie er das für richtig findet. Und ich sagte damals zu ihm, du bist mein Herr und mein Gott. Und wenn er das ist und wenn es mir wirklich ernst war damit, dann soll er zukünftig sagen und tun können, wie er das mit mir haben möchte. Mein Leben gehört ihm. Und dann soll mein Herr und mein Gott so mit mir umgehen, wie er das haben möchte. Ob ich das nun mit meinen Sinnen verstehen kann oder nicht. Ob ich das gedanklich nachvollziehen kann oder nicht. Es ist allein seine Entscheidung. Es war ein Fehler, dass ich selber mein eigener Herr und mein Gott sein wollte, dass ich vorschreiben wollte, wie er das mit mir tun soll. Ich habe es gelernt, dass es Jesus besser weiß. Damals habe ich die Bedingungen festgesetzt. Ich habe gesagt, ich will erst glauben, wenn ich ihn berühren darf. Ich war wie ein dickköpfiges Kind. Das hat sich verändert. Jesus ist mein Herr und mein Gott, so wie er es ist und wie er es will. Er liebt es, seine eigenen Wege mit mir auszuwählen. Und manches Mal erwartet er auch, dass ich ein Stück Wegs blind voller Vertrauen ihm hinterhergehe, ohne zu sehen, wo ich rauskomme, ohne zu sehen, was der nächste Schritt nun gerade bringen will. Ich gehe mit. Es ist hart, den Weg nicht zu sehen. Es ist hart, Jesus nicht zu sehen. Aber ich weiß, welch einen Segen es mit sich bringt, trotzdem weiterzugehen und zu vertrauen, dass er hält. Es ist eine gesegnete Entscheidung, Jesus zu vertrauen, ohne dass meine Sinne eine Bestätigung für den Weg geben können. Jesus ist mein Herr und er ist mein Gott. Das ist genug. Und so bin ich weitergegangen in diesem Vertrauen. Und ich kam noch oft in meinem Leben an die Grenzen, in die Verzweiflung, an Pessimismus und meine Melancholie haben es mir wirklich nicht gerade leicht gemacht, Jesus zu vertrauen und diesen Frieden, den er mir schenkte, zu bewahren. Aber ich ging immer weiter mit Jesus und er hat es immer geschafft. Seltsam. Auch wenn ich manchmal nicht wusste, wie es sich entwickeln könnte. Er hat es geschafft. Eigenartig. Jesus, mein Herr und mein Gott, sollte das Recht haben, meine Schritte so zu lenken, wie er das möchte. Und so führte mich mein Weg schließlich nach Osten. Er hat mich in den Irak geführt. Er hat mich weitergeführt nach Indien, um dort Gemeinden zu gründen. In den 60er Jahren bin ich nach China gelangt. Nein, ein Held wurde ich nie. Aber ich bin einer, der dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Ich bin einer, der das Leben geschenkt bekommen hat. Von Jesus selber. Er geht nicht. Was Jesus aus diesem Leben jetzt macht, ist seine Sache. Ob er es nach China führt oder nach Kandern, das ist seine Sache. Aber ich will mitgehen. Ich will ihm vertrauen. Und vor allem will ich nie mehr, und ich kann das auch nie mehr, ich kann nie mehr ohne Jesus sein. Das geht nicht. Wisst ihr, ich kannte damals vor den 2000 Jahren dieses Lied noch nicht. Aber ich denke, wenn ich es gekannt hätte, hätte es mir diese schwierige Woche zwischen Ostern und meinem Ostern, zwischen der Auferstehung und meiner Begegnung mit Jesus, es hätte mir diese Woche mit Sicherheit leichter gemacht. Es hätte mir geholfen. Vielleicht kann es euch ermutigen, Jesus völlig, auch blind, zu vertrauen. Die Zweifel nicht wegzuschieben, aber Jesus zu suchen. Jesus zu begegnen, das ist wie Ostern. Das ist Ostern. Und dann fällt halt Ostern mal auf den 1. Oktober. Oder, ach, was weiß ich. Es ist immer Ostern, mit Jesus Kontakt zu haben, Gemeinschaft zu pflegen. Dieses Lied drückt es aus. Hedwig von Rädern hat es gedichtet. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Ich möchte gerne beten. Okay, Jesus, das ist schon blöd, wenn man Ostern verpasst. Zu den entscheidenden Moment deiner Rückkehr ins Leben nur durch andere mitkriegt. Jesus, und da bin ich froh, dass du für den Thomas so eine Ehrenrunde gedreht hast, dass du ihn auch noch ins Boot geholt hast. Oh Jesus, und dieser Thomas ist bestimmt für viele andere hier in unserem Gottesdienst auch so ein Zwilling. Das sind etliche hier, die sich mit dem Glauben und mit dem Vertrauen ebenfalls schwer tun. Und auch für die drehst du diese Ehrenrunde. Und auch für die hast du den Weg, um dir zu begegnen. Jesus, heute ist für uns das Osterfest. Und es ist doch die schönste Gelegenheit, an diesem Gedenktag dich persönlich zu erleben. Also nicht nur vom Hören eines Thomas raus oder von dem, was der Pastor gerade zu erzählen hat, sondern dir persönlich zu begegnen. Jesus, lass keinen einzigen hier aus diesem Gottesdienst rausgehen, ohne vor dir zu stehen, ohne mit dir auf Tuchfühlung zu gelangen. Lass jeden Einzelnen eine Begegnung mit dir haben, so wie du das für richtig findest, so wie es zu jedem Einzelnen auch passt, ob es nun die Zweifler sind, also die Pessimisten oder die Helden, jeden auf seine Art. Berühre du, wecke du Glauben, stärke du Vertrauen auf dem Weg, den du mit uns gehen möchtest, in unsere ganz persönliche Zukunft. Ob sie nach China führt oder nach Brasilien oder nach Mülheim oder Kandern. Jesus, es soll mit dir geschehen, weil du auferstanden bist und auf uns persönlich nicht verzichten willst. Schenk du es, dass wir dir voller Vertrauen hinterhergehen auf unserem Weg mit dir. Lass es geschehen, Herr. Amen.